Vielen Dank auch euch wieder als Lobpreisteam, dass ihr uns so eine gute Spur für diesen Gottesdienst gelegt habt. Ganz herzlichen Dank. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass wir wieder beieinander sein können. Und die, die ich noch nicht begrüßen konnte, so ganz persönlich, ich wünsche Ihnen allen ein richtig gutes und reich gesegnetes neues Jahr, auch hier von meiner Seite aus. Und ich hoffe sehr, dass es für jeden Einzelnen von Ihnen richtig gut schon begonnen hat. Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, die sucht für jedes Jahr neu einen Bibelvers heraus, der für die Christenheit in dem deutschsprachigen europäischen Raum so von einer besonderen Bedeutung sein soll. So als Leitvers, als Motto über ein ganzes Jahr, diese sogenannte Jahreslosung. Und auch in diesem Jahr machen wir es wieder so, dass wir diesem besonderen Bibelvers auch eine etwas kurze, aber doch intensive Predigtserie widmen wollen, weil es einfach den Vorteil hat, dass man dann diesen einen Vers doch etwas besser kennenlernen kann. Man kann sich in den Wortlaut hineindenken, in den Zusammenhang hineindenken und bekommt so quasi eine kleine Handreichung, dass dieser eine Vers uns über das ganze Jahr so als ein gutes persönliches Motto zur Verfügung steht und Gott immer wieder auch persönlich dadurch zu uns reden kann. Die Wahl für dieses Jahr, die fiel auf den Vers aus dem Römerkapitel 15, Vers 7. Da stellt Paulus fest, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Wir werden das gleich noch intensiver feststellen. Es geht hier um das Miteinander in der Gemeinde, was Paulus hier vor Augen hat. Und dieser Vers ist entnommen aus dem Römerbrief. Und der gesamte Römerbrief ist wahrscheinlich das bedeutendste Schriftstück des Neuen Testamentes, also des zweiten und jüngeren Teils der Bibel überhaupt. Da wird wirklich dieser große Intellektuelle, wohl der größte Intellektuelle oder einer der größten der Antike zu Wort kommen und sagen, was ihm Gott hier wichtig gemacht hat. Und er schreibt es den Christen in der Gemeinde in Rom. Martin Luther hat über diesen Römerbrief schon Folgendes geschrieben im 16. Jahrhundert. Und da merken wir schon, was der Brief für ein Gewicht hat für die Christenheit. Ich zitiere hier Martin Luther aus dem 16. Jahrhundert. Sie können es gerne hier vorne mitlesen. Das ist nicht mehr die aktuelle deutsche Sprache, aber wir kriegen das trotzdem, denke ich mal, ganz gut im Zusammenhang mit. Er schreibt hier Folgendes über den Römerbrief. Diese Epistel ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium. Sie ist es wohl würdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen und betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Soweit Originalton Martin Luther. Oh, da merken wir schon, was an dieser wenigen Sätze, was für ein Gewicht hier auf dem Römerbrief liegt und welche Bedeutung er speziell für den Reformator Dr. Martin Luther hatte. Und bis heute, so ist meine feste Überzeugung, haben diese 16 Kapitel des Römerbriefes überhaupt nichts an Gewicht für den Glauben an Jesus Christus verloren. Mir kommt es persönlich so vor, wenn wir die Bibel lesen, ist es so ungefähr wie eine Hochgebirgswanderung. Eine alpine Bergwanderung und jedes einzelne der biblischen Bücher ist quasi so ein neues Gipfelerlebnis, ein neuer Berg, der erklommen werden kann bis zum Gipfel. Aber der Römerbrief überragt sie alle. Die höchste Spitze. Vermutlich hat kein anderes biblisches Buch solch gravierende Auswirkungen auf die Geschichte der Christenheit und wohl sogar auf die gesamte Menschheitsgeschichte genommen. Das sind in diesem Römerbrief alles überragende Aussagen drin und zugespitzt, wie wir sie in keinem anderen Buch der Bibel in dieser Konzentration finden können. Für mich persönlich gipfelt der Römerbrief. Das ist für mich persönlich seine absolute Spitze. Der Ort, an dem das Gipfelkreuz fest verankert ist. Solche Sätze aus dem 8. Kapitel, wie zum Beispiel, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Oder wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Aber wenn wir jetzt die Jahreslosung nehmen, die dem 15. Kapitel des Römerbriefs entnommen worden ist, und den Zusammenhang mal betrachten, schon vom 14. Kapitel angefangen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass Paulus hier einen anderen Ton angeschlagen hat. Mir kommt es so vor, als ob Paulus von diesem atemberaubenden Gipfelerlebnis aus dem 8. Kapitel jetzt wieder absteigt in die Tiefen des ganz normalen Gemeindealltags abtaucht. Wir werden in diesen beiden Kapiteln 14 und 15 feststellen, es gibt Streit in der Gemeinde. Vielleicht überrascht das, aber Konflikte sind wirklich keine Erfindung der Postmoderne. Auch damals schon in Rom im 1. Jahrhundert nach Christus war Gemeindeleben schwierig. Auch damals schon gab es Missverständnisse, Spannungen, Kommunikationsprobleme, Machtkämpfe, falsche Entscheidungen, Versagen und Schuld. Die Themen haben sich vielleicht im Lauf der Jahrhunderte etwas verändert, über die solch ein Streit geführt worden ist. Aber die Probleme sind geblieben. Und das bleibt auch keiner Gemeinde auf der ganzen Welt erspart. Keine einzige Gemeinde auf dieser Erde in der gesamten Geschichte der Christenheit ist oder war jemals perfekt. Und keine einzige Gemeinde wird es auch jemals sein. Und Gott hat daran auch überhaupt kein Interesse. Gott liegt es nicht an einer perfekten Gemeinde, an Perfektion. Ihm liegt es an einer lebendigen Beziehung zu ihm. Er möchte, dass eine Gemeinde mit ihm lebt, mit allen Schwierigkeiten, mit aller Unvollkommenheit. Er will, dass eine Gemeinde mit ihm gemeinsam Probleme löst, Antworten auf ihre Fragen bei ihm sucht, sich weiterentwickelt. Er will, dass die Christen miteinander ins Gespräch kommen, wenn unterschiedliche Auffassungen da sind und so miteinander die Krise bewältigen können. Er möchte, dass man lernt, sich gegenseitig unterzuordnen. Aber er weiß genau, und er hat das von vornherein auch mit einkalkuliert, dass eine Gemeinde immer aus Menschen besteht und damit immer aus Sündern. Aber genau mit diesen Leuten, mit diesen Menschen, wie du und ich, möchte der allmächtige Gott sein Ziel erreichen, dass möglichst viele zu unserer Zeit ihn und seine unbeschreibliche Gnade kennenlernen können. Dieses große Glück, dass Gott mit unvollkommenen Menschen klarkommt, ist eine unbeschreiblich große Motivation, um noch mehr Menschen in der Unvollkommenheit und in der Gebrochenheit ihres Lebens auf diesen Gott hinzuweisen. Wir sind hier ganz nah bei den Menschen, die noch ohne Gott leben. Diese Unvollkommenheit verbindet uns. Unser Vorsprung ist lediglich der, dass wir Jesus Christus gefunden haben. Rettung. Und so können wir einladen, die Menschen, die in unserer Zeit leben, mit diesem Gott Frieden zu schließen und sie somit einladen, auch in eine Gemeinschaft von Christen, die sich miteinander und füreinander auf den Weg macht, um von Jesus zu lernen. Und das zu lernen ist auch Gegenstand der nächsten Gottesdienste, die die Jahreslosung etwas besser und stärker entfalten möchten. Nun könnte ein Missverständnis bei dem Ganzen entstehen und dem möchte ich auch von vornherein gleich begegnen. Es ist bei unseren Gottesdiensten in der Form, wie wir sie schon seit vielen Jahren, vielleicht schon sogar immer, seit immer pflegen, so, dass hier einer vorne steht und die Mehrzahl, 150 Leute, sitzen gegenüber. Das könnte auf manche so wirken, dass der da vorne der Lehrer ist, der was weiß, was erfahren hat und jetzt die Gemeinde darüber informiert. Und jetzt der Gemeinde versucht, das beizubringen. Die sind die Schüler. Das ist aber überhaupt nicht das, wie ich es selber sehe. Das ist nicht die Rolle, wie ich sie selber verstehe. Denn ich bin selber bei jeder einzelnen Predigt ein Lernender. Das, was ich Ihnen weitergebe, gilt zuallererst und vor allen anderen mir persönlich. Mein Platz ist hier. Ich lerne selber aus Gott und aus seinem Wort, wie er sich das Leben mit mir vorstellt. Und so wünsche ich mir, dass wir alle Predigten auf diese Weise verstehen. Wir stehen vor Gott miteinander in derselben Richtung, dass er zu uns reden kann. Vielleicht kann ein stilles Gebet jetzt jedem helfen, sich hier auf Gott auszurichten und bereit zu sein, wie wir es in dem Lied gesungen haben, rede du selbst durch dein Wort. Was noch stört, das nimm fort. Jesus, rede du. Amen. So möchte ich uns jetzt mal die Jahreslosung vorlesen in ihrem Zusammenhang und ich zitiere dabei in der etwas moderneren Übertragung Hoffnung für alle, Römer Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Sie können sie gerne hier vorne an der Leinwand mitlesen oder wenn Ihnen die englische Übersetzung mehr zusagt, können Sie das auf Ihren Infoblättern, die auf die Stühle verteilt worden waren, dann auch in der NIV lesen. Da schreibt Paulus Folgendes. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Munde Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, Auf diese Weise wird Gott geehrt. Soweit diese ersten 7 Sätze des 15. Kapitels. Was war denn nun das Problem, das diese Gemeinde in Rom so in eine Zerreißprobe gestellt hat? Selbst wenn uns nicht alle Details dieses Konflikts oder dieses Problems bekannt sind, können wir anhand von dem, was Paulus aufgeschrieben hat, eine ziemlich gute Skizze erkennen von dem, was dort in Rom los war. Vermutlich gehen die Anfänge dieser römischen Gemeinde auf Juden zurück, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Wir würden sie heute als messianische Juden bezeichnen, was auch ihrem Selbstverständnis am meisten entspricht, messianische Juden. Damals waren es einfach nur Judenchristen in ihrer Beschreibung. Im Jahr 49 nach Christus, da war der Kaiser Claudius an der Macht in Rom, da wurden auf seinen Befehl hin alle Juden aus der Stadt ausgewiesen. Das muss man sich mal vorstellen. Es waren Juden, aber römische Bürger zum größten Teil. Und es war eine erlaubte Religion, also eine staatlich anerkannte Religion, das Judentum im Römischen Reich. Aber jetzt mussten die alle Rom verlassen. Und erst 5 Jahre später, da gab es dann einen Machtwechsel, der Kaiser Nero war dann an der Macht im Jahr 54. Erst da, von da an, durften die Juden auch wieder zurückkehren, nachdem sie 5 Jahre alles praktisch verloren hatten. Aber die Mehrheit der Gemeindeglieder dieser christlichen Gemeinde in Rom hatte inzwischen keinen jüdischen Hintergrund mehr. Die Mehrheit waren jetzt Christen, die einen sogenannten heidnischen, also fremdreligiösen Hintergrund hatten. Und zwischen diesen beiden Gruppen, der größeren, jüngeren Gruppe von den Leuten mit einem heidnischen Hintergrund und die kleinere Gruppe mit jüdischem Hintergrund, die wieder zurückgekehrt sind, sind wohl die Hauptvertreter für diesen Streit. Paulus unterscheidet sie mit den Bezeichnungen Schwache und Starke. Das ist jetzt natürlich nicht körperlich gemeint oder im Blick auf das Selbstbewusstsein zu verstehen, sondern auf die Art, wie diese unterschiedlichen christlichen Gruppierungen jetzt ihren Glauben gelebt haben. Auf der einen Seite waren das die gesetzestreuen Judenchristen oder messianischen Juden, die es aus verschiedenen Gründen ablehnten, Fleisch zu essen. Sie tranken auch keinen Wein oder legten besonderes Wert auf die Einhaltung von bestimmten jüdischen Fest- und Feiertagen. Die Schwäche, weil sich ja Paulus als Schwache bezeichnet, liegt nun darin, dass sie es für sich nicht annehmen konnten, dass diese Regeln und Traditionen für Jesus und die Gemeinde ohne jegliche Bedeutung sind. Selbst wenn diese Speisen für fremden Göttern geweiht waren, hat das keine Bedeutung für den Glauben. Die Starken und die anderen, zu denen sich auch Paulus ganz offen selber zählte, das sind diejenigen, die jetzt keine Vorbehalte gegenüber irgendwelchen Speisen hatten. Sie wissen und nehmen das auch für sich und ihren Glauben und ihre Beziehung zu Jesus in Anspruch, dass das Essen von Fleisch oder das Trinken von Wein auf ihre Beziehung zu Jesus keinerlei Auswirkung hat. Sie sind von diesen Regeln absolut frei und leben auch entsprechend. Ich möchte es mal mit einem Beispiel aus dem Bergsport vergleichen. Da wird es vielleicht nachvollziehbar, was sich hier in Rom abgespielt hat. Manche wissen ja, dass ich mich selber sehr gerne in alpinen Klettersteigen bewege. Und die sind so aufgebaut, dass hier in diesem Klettersteig Stahlseile gespannt sind und fest im Felsen verankert sind. Dass man sich als Bergsteiger nun an diesen Seilen sichern kann mit Karabinern. Im Falle eines Sturzes nun rutsche ich praktisch diesem festgespannten Stahlseil entlang bis zur nächsten Verankerung. Das sind so vielleicht 5 Meter maximal. Ja. Da kann also kaum was passieren. In einem Klettersteig nun gibt es schwierige und leichte Passagen. Die werden nun, dass man sich ein bisschen einschätzen kann, mit Buchstaben von A bis F gekennzeichnet. Ja, also A ist sehr leicht. Also da kann man einfach nur fast hochwandern, überhaupt kein Problem. Ja. F bezeichnet nun eine mehr als extrem schwierige Kletterei. In den ganzen Alpen gibt es nur zwei Routen mit einer F-Kategorie. Da kann man sich ein bisschen ausmalen. Das ist also schon heftig. Ja. Ein Einsteiger im Klettersteig gehen, der wird vermutlich kein einziges gespanntes Seil auslassen. Ja, wenn er sich einklinken kann, auch bei einer leichteren Passage, gibt ihm das noch zusätzliche Sicherheit. Er weiß ja, selbst wenn ich stolpere oder mich der Blitz trifft, ich falle nur bis zur nächsten Verankerung. Dieses Gefühl von Sicherheit hilft ihm jetzt am Seil, sich selber und seine Grenzen besser einschätzen zu können, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Ein richtig starker Kletterer, der wird erst bei der Stufe D sein Klettersteigset einsetzen. Denn ab dieser Stufe ist es nämlich sogar vorgeschrieben. Da muss man das tun, ob man sich jetzt da stark fühlt oder nicht. Also ab D. So ähnlich verhielt es sich nun in dieser Gemeinde in Rom mit den glaubensmäßig Starken und Schwachen. Die Schwachen brauchten nur noch allerhand Regeln, so als Seile oder als ein Geländer, um sich daran festzuhalten und Sicherheit zu gewinnen in ihrer Beziehung zu Jesus. Die Starken dagegen sagen, ich habe doch überhaupt keinen Grund jetzt dafür. Ich kann doch auch ohne Zusatzseile mit Jesus verbunden sein. Ich brauche das nicht. Das Problem lag nun aber gar nicht so sehr an dieser verschiedenen Einsicht und Lebensführung. Ja, die A-Christen und die D-Christen, sondern das Problem lag daran, was aus dieser unterschiedlichen Einschätzung gemacht worden ist. Die Gemüseesser, die Schwachen in dem Fall, wie sie Paulus bezeichnet, also die A-Christen, spielten sich auf einmal zum Richter auf über die Fleischesser, über die D-Christen. Sie waren ja oder wären ja so oberflächlich in ihrem Glauben. Sie nehmen das gar nicht ernst genug. Sie wären so angepasst und liberal und profillos. Also das ganze Programm an dem, was man ihnen vorwerfen kann, an Urteilen. Die andere Seite nun wiederum, die D-Christen oder die Starken, verachteten nun die Gemüseesser wegen ihrer kleinkarierten Ängstlichkeit, ihrer antiquierten Gesetzlichkeit und dem engen Verständnis ihres Glaubens. Also einerseits Verurteilung und das andere Mal Verachtung. Und daraus entwickelte sich nun dieser Konflikt. Jeder dachte, nur so wie ich die Sache sehe und wie ich sie beurteile, ist es richtig. Ich habe die Deutungshoheit. Ich kann entscheiden, was richtig und falsch ist. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für den anderen. Auf beiden Seiten ist das geschehen. Jeder interpretiert also aus seiner Perspektive das Verhalten des anderen. Und meistens wird da auch viel zu viel hineininterpretiert. Und das führt nun entweder zu einem falschen Urteil oder zur Verachtung der anderen Person oder Partei. Ich mache mich also zum Maßstab für das, was für den anderen gelten soll. Und ich bin erst dann zufrieden, wenn der andere meinen Erwartungen entspricht und so handelt, wie ich das für mich bereits als richtig erkannt habe. Und aus der Verachtung und der Verurteilung erfolgt in beiden Fällen die gegenseitige Ablehnung. Ich finde es sehr interessant, dass Paulus den beiden Parteien mit diesen so gravierend unterschiedlichen Ansichten nicht empfiehlt, sich zu trennen. So unterschiedlich wie ihre Erwartungen und Ansichten sind, können sie ja gar nicht beieinander bleiben, meinen wir. Warum sollten sie sich denn auch zusammenraufen? Paulus weiß genau, das wäre keine Lösung, sich zu trennen. Zu gehen oder gar eine neue Gemeinde zu gründen, auf dieser Grundlage eines anders verstandenen Glaubens, ist keine Lösung. Denn im tiefsten Grund ist nicht die Streitursache das Problem, sondern meine Einstellung dazu und das, was ich daraus mache. Und diese Einstellung nehme ich immer auch in eine neue Gemeinde mit. Paulus empfiehlt den Christen in Rom auch nicht, sich einfach mal gegenseitig stehen zu lassen. Ja, so nach dem Motto, du hast recht und du hast recht und du hast ja auch recht. Das soll halt jeder sehen, wie er will. Das muss jeder für sich selber wissen. Das muss man einfach mal so stehen lassen. So richtig im Meinungsbrei. Für Paulus gibt es nur einen Weg, der Jesus entspricht. Und der heißt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Oder wie es Luther übersetzte, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Annehmen. Das ist der Schlüssel zum Zusammenhalt. Dieses Wort annehmen kommt im Neuen Testament gar nicht mal so oft vor. Es sind nur wenige Verse, wenige Stellen. Um die Bedeutung dieses Wortes zu verstehen, hat mir persönlich ein Zitat aus der Apostelgeschichte sehr geholfen. Da wird festgestellt, hat Lukas das so protokolliert, unter seinen Zuhörern, also da geht es um einen Apollos, ich erkläre es gleich noch ein bisschen später, unter seinen Zuhörern waren auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihn als Gast in ihrem Haus auf, um ihm dort Gottes Weg zur Erlösung genauer zu erklären. Da wird also in diesem Zusammenhang mit knappen Worten beschrieben, wie der junge und dynamische Prediger mit Namen Apollos eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden hat. Er trat in der jüdischen Synagoge in Erscheinung, hatte aber bislang keine Ahnung davon, dass ein Mensch auch nach dem Tod von Jesus noch mit ihm eine lebendige Beziehung pflegen kann. Er war begeistert von Jesus, wie er in Jerusalem und in Israel gewirkt hat. Er war totaler Jesus-Fan. Und dann ist Jesus hingerichtet worden. Und Apollos wusste nicht, dass man jetzt noch mit Jesus eine Beziehung eingehen kann. Er wusste nichts vom Heiligen Geist und diese ganzen Zusammenhänge. Und jetzt in dieser Synagogenpredigt saßen nun Aquila und Priscilla, ein Ehepaar, beides Christen aus Überzeugung, als Zuhörer drin und haben sich gesagt, den müssen wir jetzt aufnehmen. Da haben wir dieses Wort. Die haben ihn zu sich nach Hause eingeladen. Er durfte bei ihnen übernachten, er durfte wohnen bei ihnen. Annehmen heißt also im biblischen Sprachgebrauch aufnehmen und willkommen heißen. Es wird sogar für Essen verwendet, im Sinne von eine Speise zu sich nehmen. Die englische Übersetzung, English Standard Version, übersetzt diesen Satz sehr zutreffend. Therefore, welcome one another, as Christ has welcomed you for the glory of God. Heißt einander willkommen, so wie ihr bei Jesus willkommen seid, zu Gottes Ehre. Es ist also geradezu das krasse Gegenteil von Rückzug, Trennung und Loslösung. der Jesusweg, um mit einer Zerreißprobe, mit Streit und Meinungsverschiedenheiten fertig zu werden, heißt annehmen, aufnehmen, willkommen heißen, Gemeinschaft suchen. Eben nicht richten, nicht verachten, nicht ablehnen, sondern mit offenem Herzen einander annehmen. Ganz so, wie es Jesus mit uns tut. Die Schwachen nehmen die Starken an und die Starken nehmen die Schwachen an. Und der Maßstab und die Motivation dafür ist Jesus persönlich, der Herr und Meister. Er hat hier selber für alle Zeiten vorgelegt. So wie es Paulus einige Seiten zuvor schon mal festgestellt hat, ebenfalls in diesem Brief an die Gemeinde in Rom, da sagte er, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Als Feinde werden wir Menschen hier beschrieben. Als Leute, die Gott das Vertrauen gekündigt hatten. Als Leute, die lieber ohne ihn leben wollten. Als Leute, die ihn ablehnten und ausgrenzten. Ihn, Gott persönlich, los sein wollten, die fertig waren mit ihm. Und gerade diesen Menschen bleibt Gott in seiner unermesslichen Liebe verbunden. Er lässt sie nicht einfach stehen. Er zieht sich nicht schmollend in sein Himmelsstübchen zurück. Er gründet kein neues Menschheitsgeschlecht. Dieser Gott investiert alles, um diesen entstandenen Bruch zu heilen. Er opfert seinen Sohn für seine erklärten und überzeugten Feinde. Jesus lässt sich töten für Menschen, die ihn ablehnen. Er will Versöhnung um jeden Preis und gibt alles dafür. Das ist unser großes Glück, wie Jesus mit uns umgeht. Keiner von uns hätte das jemals verdient. Und keiner von uns kann das auch nur annähernd nachträglich rechtfertigen. Es bleibt Gottes grenzenlose Liebe und seine abgrundtiefe Gnade, die uns mit ihm in Verbindung bringt und den Himmel ermöglicht. Aber damit hat er für die Leute, die unter seinem Kommando nun ihr Leben führen wollen, die Latte ziemlich hochgelegt. So wie Christus euch angenommen hat, so nehmt euch jetzt gegenseitig an. Und selbst wenn es Feinde wären, das ist der Jesus-Stil, Gemeinde zu leben. Und da kann ich mich nicht einfach zurücklehnen und sagen, ich bin aber im Recht, ich bin enttäuscht, ich wurde gekränkt, verletzt oder übersehen, ich bin unschuldig. Bei diesem Jesus-Stil wird sich jeder an seiner eigenen Nase fassen und konkrete Schritte gehen müssen. An den kommenden Sonntagen in dieser Predigtserie werden wir das noch ausführlicher vertiefen. Für heute erst einmal nur ganz knapp ein paar Leitsätze, um dieses Jesusmäßige Verhalten zu lernen und seine eigenen Schritte zu finden, was das für jeden persönlich nun zu sagen hat. Und wie bereits gesagt, das gilt mir persönlich genauso. Ich bin hier selber als Lernender Teil dieser Gemeinde. Aber es geht in diese Richtung. Leitsatz. Der oder die andere ist nicht besser oder schlechter als ich. Ich will ihn oder sie höher achten als mich selber. Zweiter Leitsatz. Der oder die andere wurde von Gott in unsere Gemeinde gestellt als Bereicherung. Dritter Leitsatz. Der oder die andere darf anders denken, reden und entscheiden, als ich es tun würde. Und das ist nicht besser oder schlechter. Vierter Leitsatz. Es liegt an mir, dem oder der anderen positive Absichten zu unterstellen und zugute zu halten. Fünfter Leitsatz. Ich bin aufgefordert, freimütig zu vergeben, wo ich von anderen verletzt wurde. Und der letzte Leitsatz. Ich will mich nicht schmollend zurückziehen, sondern meinen Teil dazu beitragen, dass Gott durch unsere Gemeinde geehrt wird. Und dazu segne und helfe uns miteinander, unser gnädiger und barmherziger Gott. Zu ihm möchte ich in einem Gebet noch reden. Bitte behalten Sie Platz. Jesus Christus, es wird für uns wohl immer ein Rätsel bleiben, dass du dich für uns Menschen geopfert hast, obwohl du genau wusstest, dass es keiner verdient hat und keiner von uns auch nachträglich irgendwie noch rechtfertigen könnte. Und du hast es dennoch getan, dein eigenes Leben geopfert, um unseres zu retten. Um uns den Himmel zu eröffnen, hast du für unsere Schuld bezahlt. Du hast uns aufgenommen. Danke dafür. Und nun steckte uns alle an, miteinander, mit dieser Jesusart. Verändere du uns und präge du uns. Und lass uns auf diese Weise einander begegnen, voller Annahme und Aufnahme, voller Willkommen in deinem Namen, Herr. Amen.